Mancher hat sich vielleicht schon gewundert, als er gelesen hat, Predigttext ist die Jahreslosung. Ich habe das genommen, weil heute Muttertag ist. Denn sicher hattet ihr auch schon vielleicht sogar mehrere Predigten über die Jahreslosung gehört. Und ich will auch nicht jetzt speziell über die Jahreslosung predigen, aber sie passt, denke ich, schön zum Muttertag. Gott spricht, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Heute ist nicht nur Muttertag. Heute ist so, ja, einiges. 8. Mai, Kriegsende. 8. Mai ist auch der internationale Tag des Roten Kreuzes. Das Rote Kreuz wurde bei einem früheren Krieg gegründet oder anlässlich. Das heißt, das hat was miteinander zu tun. Man könnte sich hier noch einiges überlegen. Was ist das für ein Tag heute? Vor 130 Jahren wurde zum ersten Mal ein bestimmtes Getränk verkauft. Hat jemand eine Idee, welches? Coca-Cola. Heute vor 130 Jahren. Wenn man eine Umfrage machen würde, was ist das Lieblingsgetränk? Dann würde wahrscheinlich bei den Männern rauskommen Bier. Bei den Frauen Kaffee. Ja, ich weiß, in manchen Regionen ist dann mehr Tee und so, aber sagen wir mal bei den Männern Bier, bei den Frauen Kaffee und bei allen, die noch nicht so ganz erwachsen sind, Coca-Cola, jawohl. Aber wisst ihr, was diese drei Getränke alle gemeinsam haben? Der Hauptbestandteil ist Wasser. Einfach Wasser. Beim Bier, da kommt ein bisschen Gerste und Hopfen rein. Beim Kaffee, da kommt eben die Kaffeebohne rein und wird heiß gemacht. Bei Cola ist es ein bisschen komplizierter. Da kommt alles Mögliche da rein. Aber die Hauptsache ist Wasser. Und mit dem Wasser wird die Bibel verglichen. Die ist wie frisches Wasser. Und auch der Herr Jesus sagt, so manches Mal nimmt er Bezug auf Wasser. Kommt her zu mir, wenn ihr durstig seid, steht noch ganz am Ende der Bibel in der Offenbarung. Oder wer an mich glaubt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es gibt viele solche Sachen. Und ja, Wasser, das ist das, was Gott uns direkt schenkt. Ob jetzt aus der frischen Quelle oder dass es regnet. Und all das andere, ob Bier oder Kaffee oder Cola, das haben wir Menschen draus gemacht. Letztlich ja auch mit dem, was Gott uns gegeben hat. Sowohl mit dem Verstand oder mit der Fantasie, als auch mit den Rohstoffen, die er alle irgendwie auch Gott gegeben hat. Und so ähnlich, denke ich mir manchmal, ist es in unserem Glauben auch. Das Wichtigste und der Hauptbestandteil unseres Glaubens, das ist doch die Bibel. Beziehungsweise natürlich der Herr Jesus selbst. Und dann, und so steht es ja auch in der Bibel selbst, sehen wir auch in der ganzen Schöpfung, in der ganzen Welt, so viele interessante Dinge, die Gott uns noch schenkt und durch die er uns auch noch so manches ein bisschen dazu erklärt. Niemand von uns liest nur in der Bibel und kriegt ansonsten gar nichts mit von der Welt. Nein, wir alle kriegen aus der Natur etwas mit. Wir lernen Sachen in der Schule, wir lesen, wir sehen fern und was weiß ich alles. Aber Hauptbestandteil unseres Glaubens ist Gottes Wort, geschrieben und Mensch geworden im Herrn Jesus. Und für mich ist immer so ein bisschen das Problem, was sage ich nicht in der Predigt? Mir kommen immer so viele Gedanken. Und jetzt heute auch wieder Muttertag, Kriegsende, die Jahreslosung, Gott, unser Vater im Himmel, tröstet uns wie eine Mutter. Oder ich saß jetzt vorhin hier, ich habe es genossen, schon das Vorspiel, bevor der Gottesdienst begonnen hat. Und dann, als der Gottesdienst begann, die Lieder und kurz saßen zwei Kinder bei mir vorne. Die hat die Mutter dann ein paar Reihen zurückbeordert. Alles so Kleinigkeiten, was mir alles Freude bereitet. So sieht eigentlich unser Leben aus. Es sind nicht so die ganz großen Ereignisse, sondern es sind die Kleinigkeiten, die scheinbaren Kleinigkeiten. Aber wenn wir offene Augen haben, dann sehen wir, wie reich Gott uns beschenkt mit allem Möglichen. Also ich habe gesagt, ich habe immer das Problem, dass das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ich habe so viele Gedanken. Und manches sieht manchmal auch ein bisschen ungeordnet aus. Und ganz ehrlich, es ist es auch. Aber ich habe den Mut dazu, weil mir ist mal bewusst geworden, lest mal die Bergpredigt. Ich glaube, der Herr Jesus wäre heute bei jeder Predigtprüfung durchgefallen. Da fehlt der rote Faden. Der Herr Jesus sagt so viele Gedanken. Eine Predigt muss doch nach ganz bestimmten Dingen aufgebaut sein. Ich glaube, der Herr Jesus wäre da heute durchgefallen. Aber irgendwann ist mir klar geworden, nein, der Herr Jesus ist anders. Der Herr Jesus kennt uns. Und er weiß, dass jeder von uns anders tickt. Und wenn eine Predigt oder ein bestimmtes Thema jetzt im Moment 2/3 der Leute trifft, dann ist vielleicht 1/3 da, die können im Moment damit gar nichts anfangen. Und deswegen ist es dann gut, wenn es auch noch ganz andere Gedanken gibt im Gottesdienst oder manchmal sogar in der Predigt selbst. Also, viele bunte Gedanken von mir. Ein Gedanke bin ich drauf gekommen, morgen passierte auch was Interessantes. Ich weiß nicht, wer sich ein bisschen für Astronomie interessiert. Also nicht Astrologie, nichts mit Horoskopen oder so, aber mit den Sternen. Und morgen gibt es eine Art Sonnenfinsternis. Aber wenn ich jetzt sage Sonnenfinsternis, ist das ein Witz. Sonnenfinsternis ist normalerweise, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht. Ne? Morgen zieht nicht der Mond vor der Sonne vorbei, sondern der Merkur. Das ist einer von den Planeten in unserem System. Der zieht vor der Sonne vorbei. Der Merkur ist größer als der Mond. Und trotzdem sieht man ihn fast nicht, weil er eben viel, viel weiter weg ist von der Erde. Aber wer so eine Brille hat, mit der man in die Sonne schauen darf, also ohne so eine Brille bitte nicht in die Sonne schauen, kann man sogar blind werden. Aber wer vielleicht noch so eine Brille hat, von der Sonnenfinsternis oder so, der soll morgen Nachmittag so ab 2 Uhr bis abends 8 Uhr mal gucken mit dieser Brille. Und dann wird er entdecken, dass vor der Sonne ein kleiner schwarzer Punkt ist, der langsam durch die Sonne wandert. Das ist der Merkur. Warum sage ich das jetzt? Man kann Sonnenfinsternis vorausberechnen. Auf viele Jahre kann man ganz genau vorausberechnen, wann ist eine Sonnenfinsternis und von wo auf der Erde sieht man die totale oder nur teilweise. So genau hat Gott alles gemacht, so genau laufen die Planeten. So genau dreht sich unsere Erde. Also alles stimmt ganz, ganz, ganz genau. Aber nichts passt zusammen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Was ist ein Tag? Die Kinder. Was ist ein Tag? Wie entsteht ein Tag? Warum gibt es einen Tag? Die Erde dreht sich einfach um sich selbst. Die Sonne steht hier und die Erde dreht sich um sich selbst. An einem Tag dreht die Erde sich einmal um sich selbst. Und wenn wir gerade hier sind, dann sehen wir die Sonne, dann ist Tag. Und wenn wir gerade auf der anderen Seite sind, dann ist Nacht. So, was ist ein Monat? Früher hat man auch gesagt, ein Mond. Das ist die Zeit, die der Mond braucht, um einmal um die Erde zu wandern. Wie lang ist ein Monat? Wie lang braucht der Mond? 30 Tage? 31 Tage? 28 Tage im Februar? In diesem Jahr 29 Tage? Hat er in diesem Jahr im Februar wenn gebummelt und hat 29 Tage gebraucht statt 28? Läuft er in jedem Monat anders? Nein. Es ist eben so, das passt nicht zu den Tagen. In Wirklichkeit sind es, sag mal ganz krumm, 29 Tage. Warum macht man dann nicht immer 29 oder 29,5 Tage? Weil das dann wieder nicht zum Jahr passen würde. Ein Jahr sind 12 Monate, 12 Monde. Aber wenn wir tatsächlich jeden Monat 29,5 Tage machen würden. In Israel ist das übrigens so. Und in Israel ist deswegen immer am 1. auch Neumond. Während bei uns weiß man das ja überhaupt nie, wann gerade Neumond ist oder so. Aber wenn wir das machen würden, dann hätten wir nach 12 Monaten kein Jahr voll. Die Monate passen nicht zum Jahr. Ein Jahr ist die Zeit, die die Erde braucht, um sich um die Sonne zu drehen. Also vorhin habe ich gesagt, Gott hat alles wunderbar exakt gemacht und es stimmt ganz, ganz genau. Und jetzt habe ich euch so kurz gezeigt, ein Tag ist, die Erde dreht sich um sich selbst. Ein Monat ist, der Mond dreht sich um die Erde. Ein Jahr ist, die Erde dreht sich um die Sonne. Und nichts passt zusammen. Warum hat Gott das so gemacht? Ich glaube, um uns beides wichtig zu machen. Auf der einen Seite, jawohl, alles hat seine Ordnung und die Ordnungen sind gut und sind wichtig. Und gleichzeitig aber, wir begreifen es nicht. Je genauer wir hingucken, umso mehr merken wir, wir sehen nicht so ganz, wie das zusammenpasst. Aber Gott ist eben einfach viel, viel größer. Und bei ihm muss das nicht zusammenpassen. Bei ihm kann das aussehen, als wenn alles schief ist und trotzdem hat er es wunderbar in der Hand und es passt alles zusammen. Warum habe ich das so vorweggeschickt? Weil ich eben über die Sache mit Gott, Vater und Muttertag sprechen möchte. Und da hat es manchmal heftige Diskussionen gegeben, bis dahingehend, dass manche sogar gemeint haben, sie wollen die Bibel verbessern und streichen jetzt das Vater raus und schreiben da vielleicht sogar Mutterunser rein. Und das möchte ich uns versuchen, heute ein paar Gedanken da mitzugeben. Mein erster Gedanke ist, lasst uns mal auf den Vater gucken. Ist ja auch erst 3 Tage her, da war Vatertag. Also wir haben dieses Jahr eigentlich ein sehr unhöfliches Jahr. Normalerweise heißt es Ladies First und normalerweise kommt immer der Muttertag vor dem Vatertag. Aber in diesem Jahr, da war Vatertag vor Muttertag. Manche denken jetzt vielleicht innerlich, was heißt hier Vatertag? Das ist Himmelfahrt. Richtig. Aber was ist eigentlich Himmelfahrt? Ist mir noch nie so bewusst geworden, aber das fragte diese Woche jemand bei uns, warum feiern wir eigentlich Himmelfahrt? Das ist doch gar kein Grund zu feiern. Ist doch kein Grund zu feiern, dass wir Jesus nicht mehr sehen. Die Jünger vorher haben den Herrn Jesus gesehen. Und dann hat er sich verabschiedet und ist aufgefahren zum Vater in den Himmel. Und seitdem sehen wir ihn nicht mehr. Das ist doch kein Grund zu feiern, das ist doch ein Grund traurig zu sein. Ich möchte gern Jesus sehen. habe ich gedacht, stimmt, eigentlich hat er recht. Dann habe ich aber gesagt, ja, wir feiern ja auch nicht mehr, dass wir ihn nicht sehen, sondern wir feiern, dass er aufgefahren ist zum Vater und jetzt sitzt zur Rechten des Vaters. Ja, wir feiern eigentlich die Thronbesteigung Jesu. Wir feiern das Krönungsfest. Das ist uns vielleicht heute ein bisschen verloren gegangen, aus dem Bewusstsein verschwunden. Und ich habe in unserer Gemeinde ganz bewusst einen alten englischen Hymnus rausgesucht, mit allen Kronen krönt das Lamm auf Gottes Thron. Wir haben jeden Monat ein Monatslied, meistens ist das ein modernes Lied, ein neues Lied, aber diesen Monat habe ich bewusst diesen alten englischen Hymnus rausgesucht, habe gesagt, das ist unser Monatslied. Wir wollen uns das mal ganz neu so richtig bewusst machen. Der Herr Jesus, ja, er ist leider für uns nicht mehr sichtbar hier, aber der Herr Jesus ist aufgefahren zum Vater und er sitzt jetzt zur Rechten des Vaters. Er hat den Thron bestiegen. Und dann gibt es in der Offenbarung zwei herrliche Kapitel. Offenbarung 4 und 5. Da tut Johannes so einen Blick in den Himmel und er sieht. Er sieht den Vater auf dem Thron und dann sieht er das Lamm. Er sieht den Herrn Jesus als das Lamm Gottes, das angebetet wird. Und das, mich bewegt das unglaublich. Jedes Mal, wenn ich das lese, muss ich aufpassen, dass ich nicht anfange zu weinen. Wo Johannes hört, wie gefragt wird, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Und dann ist Stille. Keiner. Und Johannes ist traurig. Und dann heißt es, sei nicht traurig, siehe, das Lamm ist würdig. Das ist unser Herr Jesus. Nicht nur das Lamm, sondern auch der Löwe aus Juda, aber eben der, der auf dem Thron sitzt in der Herrlichkeit. Nicht nur, also es ist jetzt keine Kritik, im Gegenteil, ich liebe das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Jawohl, der Herr Jesus ist mein Freund, der ist mir ganz nahe. Und auch wenn mich alle anderen verlassen, er ist da. Aber er ist gleichzeitig auch wirklich der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er thront im Himmel. Und ich sage euch eins, falls die Queen in England tatsächlich irgendwann noch zurücktreten sollte und dann die Krönung von Prinz Charles ist, oder wenn es der nicht ist, ein anderer, dann wird die ganze Welt vom Fernseher hängen und wird das bestaunen, die Krönung. Das wird ein Riesenfest sein. Aber als der Herr Jesus zum Himmel aufgefahren ist und den Thron bestiegen hat, ich behaupte, es war ein viel, viel größeres Fest. Und wir denken da manchmal nicht so drüber nach. Ja gut, wir haben leider kein Video, wo das aufgezeichnet wurde, aber wir sollten das manchmal tatsächlich machen. Die Augen zumachen oder vielleicht zuerst in der Bibel lesen und dann die Augen zumachen und uns das vorstellen, wie der Herr Jesus jetzt zur Rechten des Vaters thront. Das ist Himmelfahrt. Die Thronbesteigung Jesu. Mit allen Kronen krönt das Lamm auf Gottes Thron. Naja, und dann haben die Menschen halt Vatertag draus gemacht. Es ist gar nicht so verkehrt, denn der Herr Jesus ist zum Vater gegangen. Zu seinem Vater. Wenn man liest, wie der Herr Jesus von seinem Vater gesprochen hat, wie er immer wieder ins Gebet gegangen ist, dann ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Nur wie die Menschen daraus Vatertag gemacht haben, als Besäufnistour oder was weiß ich, das hat natürlich mit der Bibel gar nichts mehr zu tun. Aber mal drüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, Vater zu sein. In der Bibel steht, dass jede Vaterschaft von Gott herkommt. Dass er eigentlich der einzige wirklich gute Vater ist. Ja, ich bin auch sechsfacher Vater. Und ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass ich viele Fehler gemacht habe. Und bin nur froh, dass ich aus der Vergebung leben darf. Dass ich nicht, wie es mir manche Psychologen einreden wollen, die Eltern sind an allem schuld. Wenn jeder Fehler, den ich gemacht habe, unweigerlich zu negativen Konsequenzen im Leben meiner Kinder geführt hätte oder führen würde, dann wäre es besser, ich hätte nie auch nur ein Kind in die Welt gesetzt. Aber ich darf aus der Vergebung leben und darf hoffen. Und ich habe manches Mal gebetet, Herr Jesus, bieg du meine Fehler gerade. Auch die, die mir nicht bewusst sind. Ich vertraue dir meine Kinder an, nicht ich. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Aber ohne dieses Wissen, dass da oben der Vater ist, von dem jede Vaterschaft ihren Namen hat. Und dass ich durch den Herrn Jesus zu ihm kommen darf und ihn bitten darf, sei du auch der Vater meiner Kinder. Herr, es ist mein größter Wunsch, nicht, dass meine Kinder Karriere machen, sondern dass sie dich finden, dass sie deine Kinder werden. Und insofern finde ich das toll, dass in diesem Jahr Himmelfahrt, Vatertag und Muttertag so nah beieinander liegen. Und erst wenn mir das richtig klar ist, dass Gott der Vater im Himmel ist, dann kann ich auch darüber sprechen, über die Jahreslosung. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das ist das, was ich so am Anfang versucht habe, deutlich zu machen mit den Sternen. Die Ordnung ist klar und die Bibel sagt, Gott ist unser Vater. Und da haben wir nichts dran zu rütteln. Da können wir nicht anfangen mit Mutter unser oder zu sagen, Gott ist unser Vater und unsere Mutter. Wenn er das so gesetzt hat, dann ist das so. Aber jetzt kommt das andere, wo eben Tag und Monat und Jahr nicht irgendwie zusammenpassen, wo wir das nicht so ganz auf die Reihe kriegen, dass Gott uns tröstet wie eine Mutter. Und es gibt ja noch manche andere Aussagen, die auch in diese Richtung gehen. Gott ist eben nicht ein Mensch. Und deswegen nicht nur im menschlichen Sinn ein Vater, sondern Gott hat Adam und Eva geschaffen. Gott hat Vater und Mutter geschaffen. Und deswegen hat Gott auch all das, was die Frauen haben, was wir Männer nicht haben, auch in sich. Ja, es gibt eine Hierarchie, so wie der Vater und der Herr Jesus eins sind. Und doch nicht gleich sind, so sind Mann und Frau in der Ehe auch eins und doch nicht gleich. Es gibt Unterschiede, nicht nur äußerlich biologisch, sondern Unterschiede, die ganz tief in uns reingehen. Aber nicht in dem Sinn, wie es über Jahrhunderte war, dass Männer mehr sind, dass Frauen minderwertig sind und auch nicht, wie es heute oft dargestellt wird, dass es andersrum ist, dass Männer eigentlich nur verunglückte Frauen sind. Nein, Gott hat uns bewusst als Mann und Frau geschaffen. Und ich sage euch, in unserer Ehe ist es so, meine Frau ordnet sich mir unter. Aber sie weiß auch, wie sie das macht. Und ich bin Gott unendlich dankbar für diese Frau. Ohne sie wäre ich nicht die Hälfte wert. Aber manchmal bin ich auch eifersüchtig auf sie gewesen. Neidisch. Ich durfte bei allen Geburten dabei sein, als unsere 6 Kinder geboren wurden. 1 ist am Samstagabend geboren, 3 sind am Sonntag geboren. Und ich konnte trotzdem immer dabei sein. Zweimal war ich morgens bei der Geburt dabei und dann rechtzeitig zur Predigt in der Gemeinde. Und einmal war es andersrum, da war dann morgens die Predigt und nachmittags das Kind geboren. Ja, Es ist für eine Frau nicht leicht, ein Kind zu bekommen. Die Schwangerschaft schon und dann auch die Geburt selbst unter Schmerzen. Aber dann das Kind im Arm zu halten und nicht nur im Arm zu halten, auch dann zu stillen. Ich konnte alle unsere Kinder kurz nach der Geburt auch selbst im Arm halten. Aber es war nicht das, was meine Frau erlebt hat. Und da habe ich sie beneidet. Und da sage ich manchmal, ja, ihr habt da große Schmerzen durchzustehen als Frauen. Aber ihr erlebt dann auch etwas, was kein Mann erleben kann. Es ist auch ein unglaubliches Geschenk. Es war für mich auch schön, unsere Kinder im Arm zu halten. Aber es ist nun mal so. Gott hat uns geschaffen als Mann und Frau und wir sind verschieden. Und da kann man sich gegenseitig beneiden. Nur dummerweise sieht man meistens immer nur, wo der andere scheinbar den Vorteil hat. Aber dass man selbst auch Dinge erlebt, die der andere so gar nicht erlebt, das sieht man oft nicht. Lasst uns aufhören, da irgendwie drüber zu diskutieren oder Gott hat das nicht gerecht gemacht oder doch, Gott hat das wunderbar gemacht, dass er uns als Mann und Frau geschaffen hat und uns so zusammenstellt. Und ich finde es dann so wunderbar, die Jahreslosung, Gott will uns trösten, wie eine seine Mutter, wie eine Mutter tröstet. Wie? Jetzt könnten wir lange drüber diskutieren. Wie trösten Mütter und wie trösten Väter? Es ändert sich ja auch im Lauf der Jahre, aber wie trösten Väter? In der Regel doch sachlich und distanziert. Das wird schon wieder. Junge, lass den Kopf nicht hängen. Oder früher, dann ging es um Ehre. Was, dich hat einer beleidigt? Das musst du ihm heimzahlen. Kämpf für deine Ehre. Und das ist dann der Trost? Ich saß vorhin da, hab die Musik genossen und hab gedacht, ja, so tröstet Gott. Zum Beispiel durch Musik. Nicht durch Marschmusik, sondern durch all diese wunderbare Musik. Chorlieder. Das war herrlich. Alte Choräle, Heilslieder. Auch die moderne Musik. Nicht jedes einzelne Lied, egal ob alt oder neu, aber es ist doch herrlich, wenn wir miteinander so singen. Manchmal kann ich nicht mehr singen, manchmal kann ich nur noch zuhören. Da packt mich das so, ich kann selber gar nicht mehr singen, aber dann fühle ich mich, als ob Gott mich in den Arm nimmt. Wie eine Mutter tröstet. Wir haben das jetzt bei unserem Enkel so beobachtet. Der stolpert. Meine Frau geht hin, nimmt ihn und pustet. Nimmt ihn in den Arm und pustet. Ich nehme ihn an der Hand, ziehe ihn hoch und sage, komm weiter. Manchmal ist das gut so. Weil dann kommt er gar nicht erst auf die Idee, anfangen zu weinen. Wenn meine Frau das macht, dann viel schneller, jetzt darf ich weinen. Und wenn ich das mache, ablenken und so. Ich denke, es hat beides seine Berechtigung. Aber Gott sagt, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Gott nimmt uns in den Arm. Gott versteht uns. Und wenn uns kein Mensch versteht, und ja, wir spüren das nicht direkt. Manchmal ist es gut und manchmal schickt Gott auch Menschen, die uns dann wirklich in den Arm nehmen. Übrigens ein kleiner Tipp noch, nicht so viel dabei reden. Als die Freunde zu Hiob kamen, da haben sie es geschafft, eine Woche einfach bei ihm zu sitzen und den Mund zu halten. Und das war gut, das war echter Trost. Aber dann, als sie angefangen haben loszulegen, was sie gesagt haben, hat ja eigentlich gestimmt. Aber das war kein Trost mehr. Trösten wie eine Mutter. Muttertag, ich habe jetzt nicht über euch als Mütter gesprochen, sondern ich habe versucht, uns einfach nur kurz auf Gott hinzuweisen, der uns tröstet wie eine Mutter. Aber ich denke, ihr habt selber eure eigenen Gedanken, Vielleicht auch, wenn ihr zurückdenkt, dass eure Kinder kleiner waren. Aber jetzt dürft ihr vor allem von Gott getröstet werden. Und dann diese Jahreslosung. Da steht immer Jesaja 66, Vers 13. Eigentlich müsste da stehen Jesaja 66, Vers 13a. Denn dieser Vers ist ein bisschen länger. Und den möchte ich jetzt noch zu Ende lesen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ich kann verstehen, dass man diese zweite Hälfte meistens nicht zitiert. Aber für mich war diese zweite Hälfte sehr, sehr interessant. Und deswegen dazu noch ein paar Gedanken. An Jerusalem. Erstens macht uns das deutlich, halt, zuerst mal war das ein Trost, den Gott dem Volk Israel zugesprochen hat. Und wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht alles, was dem Volk Israel gesagt wurde, einfach auf uns, auf die Christen, auf die Gemeinde beziehen. Da können wir nämlich dann auch mal auf eine falsche Spur kommen. Aber ich denke, wir dürfen diesen Vers tatsächlich auch auf uns beziehen, denn wenn Gott so ist, dann tröstet er nicht nur das Volk des alten Bundes so, sondern auch des neuen Bundes, auch uns. Aber was heißt denn das jetzt? Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Für das Volk Israel ist Jerusalem das Herz. Und als sie 2000 Jahre verstreut waren über alle Welt, da hatten sie einen Gruß, der hieß nächstes Jahr in Jerusalem. Nächstes Jahr in Jerusalem. Das war ihre Hoffnung. Irgendwann werden wir wieder zu Hause sein. Zu Hause in Jerusalem. Jetzt gibt es Israel wieder. Aber dieser Gruß, manchmal wird er immer noch gesagt. Denn nicht jeder lebt in Jerusalem. Und nicht jeder kommt alle Nase lang nach Jerusalem. Aber es ist das Herz. Es ist der Blick auf das Eigentliche. Für uns, ich mache immer wieder Mut, gerade uns Christen auch, Israel ist Gottes besonderes Volk und wir sollten Israel auch lieben. Für mich ist es ein besonderes Vorrecht, dass ich schon einige Male dort war, auch dieses Jahr voraussichtlich wieder dort sein werde. Aber ich möchte allen Christen Mut machen, für Israel zu beten und Israel zu segnen. Denn wünschet Jerusalem Glück. Denen, die dich lieben, soll es wohlergehen. Das ist ein Geheimnis. Wenn wir Israel segnen, erleben wir Segen Gottes. Jerusalem, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Im Hebräischen heißt Jerusalem Jerusalem. Und das ist was ganz Besonderes. Im Deutschen gibt es nur Einzahl und Mehrzahl. Es gibt ein Schiff und es gibt viele Schiffe. Im Hebräischen gibt es Einzahl, Dual, also Zweizahl und Mehrzahl. Und die Zweizahl, die erkennt man immer an dem Ayim. So heißt zum Beispiel, Ohren heißt auf Hebräisch Osnayim, weil jeder Mensch zwei Ohren hat. Augen heißt Enayim, weil jeder Mensch zwei Augen hat. Und das Interessante ist, es heißt Jerusalem, weil es zwei Jerusalem gibt. Es gibt das Jerusalem, wenn man heute nach Israel reist, kann man diese Stadt anschauen. Und viele Christen, die dahin fahren, sind sehr, sehr enttäuscht. Denn es ist eine Stadt wie andere Städte auch. Es kann dir passieren, du gehst durch Jerusalem spazieren und jemand klaut dir deinen Geldbeutel. Was in der heiligen Stadt wird geklaut? Und ich kann euch Ecken zeigen, da lauft ihr davon. So stinkt das. Die heilige Stadt ist schmutzig und dreckig. Und doch spürt man in Jerusalem an manchen Stellen, oder wenn man sich die Zeit nimmt, es ist der Ort, den Gott sich auserwählt hat. Aber er ist nicht mehr so, wie Gott ihn sich auserwählt hat. Und er ist noch nicht so. So wie das bei uns ja auch ist. Gott hat uns geschaffen. Aber wir sind leider nicht so, wie Gott sich uns wünscht. Aber eines Tages werden wir so sein. Wenn wir beim Herrn Jesus im Himmel sind, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, wenn wir vor seinem Thron stehen, dann werden wir so sein, wie er sich uns wünscht. Und die Bibel spricht auch davon, dass es ein zweites Jerusalem gibt. Das ist im Himmel. Und wenn Gott den neuen Himmel und die neue Erde macht, dann wird dieses Jerusalem vom Himmel auf die Erde herunterkommen. Und allein wenn man liest, wie groß das ist, umgerechnet ist das 2000 Kilometer lang, 2000 Kilometer breit. Das heißt, wenn das runterkommt, das ist größer als ganz Deutschland und vor allem 2000 Kilometer hoch. Die Angaben stehen in der Offenbarung. Unvorstellbar. Dieser Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, 828 Meter. Wenn ich das so klein mache, dann ist das Neue Jerusalem bis zur Decke hoch. Die größten Gebäude, alles, was die Menschen geschaffen haben, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu diesem Neuen Jerusalem, selbst nach irdischen Maßstäben. Und daran sollen wir getröstet werden. Nicht, dass wir irgendwelche heiligen Orte auf dieser Welt aussuchen. Ja, ich gönne jedem von euch, dass ihr vielleicht nochmal nach Israel kommt oder überhaupt nach Israel kommt. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Ihr werdet das neue Jerusalem sehen. Und das ist viel, viel, viel gewaltiger. Und damit dürfen wir uns von Gott auch trösten lassen. Nicht nur mit irdischem Trost. Nicht nur, dass er vielleicht auch jetzt mal jemand schickt, der uns in den Arm nimmt. Nicht nur mit den herrlichen Gottesdiensten, die wir erleben dürfen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen gemischten Chor gehört habe. Es ist lange her. Für mich war das heute was ganz Besonderes. Für euch ist es vielleicht fast Gewohnheit. So erleben wir das auch vielleicht unterschiedlich. Und eigentlich sollte jeder Gottesdienst ein kleines Stück Himmel als Vorgeschmack sein. Und das wünsche ich uns auch. Aber der eigentliche Trost ist die lebendige Hoffnung, die in uns lebt. Dass wir uns freuen dürfen. Jesus kommt wieder. Vielleicht erleben wir es. Vielleicht nicht. Manche von euch kennen meinen Vater noch. Er ist vor 5 Jahren heimgegangen. Damals war er 71. Kein Alter. Doch. Das ist das biblische Alter. 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Manche von euch sind schon weit drüber. Wir dürfen uns auch am Leben hier freuen. Wir dürfen es auch genießen. Aber ich sage euch eins. Es wird viel, viel schöner sein, wenn wir daheim sind. Und deswegen lasst uns auch nicht am Leben hängen. Der Tod ist der letzte Feind. Den soll man nicht glorifizieren. Das ist überhaupt kein Thema. Aber wir dürfen über den Tod hinübersehen. Das ist unsere Hoffnung. Wir wissen, wir werden bei unserem Herrn sein. Und ja, es gibt viel Not, aber dann lasst euch trösten von unserem Vater im Himmel, der uns tröstet, wie eine Mutter tröstet. Das scheint alles irgendwie nicht zusammenzupassen. Das scheint alles irgendwie zu hoch zu sein. Ist es aber nicht. Es passt wunderbar. Und Gott hat es in der Hand. So wie er die Planeten in der Hand hat, hat er auch unser Leben in der Hand. Und wir dürfen ihm ganz und gar vertrauen. Amen.